Meine lieben Jugendlichen, die ihr gleich gefirmt werdet, liebe Schwestern und Brüder, die zu diesem Fest heute Abend gekommen sind. Vielleicht habt ihr euch ein wenig gewundert, dass wir heute bei der Firmung ein Evangelium lesen, wo es um die Auferweckung eines Toten geht. Lazarus war der Freund Jesu. Zusammen mit seinen Schwestern Maria und Martha war er oft dort zu Besuch gewesen. Und er hört von der Krankheit, der schweren Krankheit des Lazarus und geht aber gar nicht sofort hin. Das ist erstaunlich, denn es war ja sein Freund. Aber offensichtlich hat er etwas anderes vor, ein großes Zeichen zu setzen. Und Martha wirft ihm ja auch vor, als er kommt: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus will ein Zeichen setzen, dass er ihn nämlich zu größerem Leben erwecken will. Und deshalb kommt er und er weint sogar und alle sagen, sehen, wie lieb er ihn hat. Jesus kann weinen, er ist ein Mensch geworden wie wir. Und wer weinen kann, der kann auch lachen. Und in den fröhlichen und schweren Stunden lässt er uns nicht im Stich. Aber diese Geschichte sagt uns noch mehr. Wir haben in der Fastenzeit in den letzten drei Sonntagen einen ganzen Weg sozusagen genommen, der in der alten Kirche eine Vorbereitung war auf Taufe und Firmung. Am zweiten Fastensonntag war die Rede von dem Ritt vom Wasser, dem Zeichen des lebendigen Wassers, die Samariterin am Brunnen. Am vierten Fastensonntag war es das Licht. Der Blindgeborene wird geheilt und kann wieder sehen. Und am fünften Fastensonntag, also dem letzten Sonntag, war es die Erweckung des Lazarus, der zu größerem und neuem Leben geführt wird. Gottes Absicht mit dem Menschen ist es, das wollen uns diese drei Sonntage zeigen, nicht nur Wasser zum Trinken und zum Waschen zu haben, sondern lebendiges Wasser, das so viel heißt wie Sinn und Hoffnung und Fruchtbarkeit. Und in der Taufe wird uns dieses Wasser des Lebens in besonderer Weise geschenkt. Und er will uns nicht nur Licht geben, das äußerlich leuchtet, damit wir richtig sehen können, oder mit den Lichtern der Reklame und der Städte konkurrieren könnte, sondern es soll uns erleuchten und Perspektive und Ausblick geben für das Leben bei Gott. Und die Auferweckung des Lazarus soll nicht nur das irdische Leben verlängern. Natürlich hat es für Lazarus zunächst nur eine Zeit des irdischen Lebens dazu gegeben, aber es ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns größeres, neues Leben geben will, ewiges Leben, das über den Tod hinausgeht und der Tod nicht das letzte Wort hat. Und deshalb ist das Wort vom Leben in diesem Evangelium so wichtig. Nun haben wir eben auch noch eine Lesung aus dem Propheten Habakuk gehört, der nicht so sehr bekannt ist. Und auch dieser Text spricht vom Leben, aber er spricht davon erstmal im Gegenteil. Wie lange noch, Herr, müssen wir das alles ertragen an Leid, an Misshandlung, an Zwietracht und Streit? Es spricht so vieles gegen das Leben. Wir erleben gar nicht immer, dass Gott uns Leben und Zuversicht und Hoffnung schenkt. Und das Leid, gerade das Leid von Kindern, das Leid von Menschen, ist der größte Einwand gegen den Glauben, dass man nicht weiß, warum lässt Gott alles sowas zu. Und Gottes Antwort darauf ist, schreib auf, was du siehst, der Gerechte bleibt wegen seiner Treue am Leben. Gott verheißt dem, der treu bleibt, auch in diesen schwierigen Dingen, die dem Leben zu widersprechen scheinen, das Leben, die Zuversicht und die Zukunft. Und in dem Evangelium von Johannes, was wir eben gehört haben von Lazarus, wird eben deutlich, dass wir berufen sind zu einer Auferweckung und zum Leben, die über das normale irdische Leben hinausgeht. Es gibt ein Lied der Jugendlichen, das heißt, manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auferstehung. Denn manchmal gehen uns Dinge auf, die gar nicht erwartet sind. Manchmal nimmt das Leben eine Wende, wo es zum Guten kommt oder wo uns plötzlich ein Licht aufgeht, dass es doch noch etwas gibt, was darüber hinausgeht. Oder manchmal feiern wir mitten im Satz ein Fest der Auferstehung, singen wir dort. Und das heißt, es manchmal wird uns in einem Wort etwas deutlich, wenn einer uns etwas Gutes zuspricht oder mit einem Brief, eine Begegnung, dass es noch anderes gibt als nur unser Leid und das, worum wir ständig kreisen. Neue Chancen und Möglichkeiten will Gott uns geben. Auch wo Martha sagt, Herr, wärst du hier gewesen, und das möchten wir oft genug sagen, Herr, wenn du da gewesen wärst, bei all den Nöten in Japan oder wo auch immer, wo die Katastrophen der Welt sind, Herr, wärst du da gewesen, sagt Jesus uns dennoch, ich gehe allein zum Tod, damit ich auch euch dort auch begegnen kann. Das Bild auf eurem Gottesdienstheft, das wir haben, ist ein sehr schönes Bild, das das deutlich macht, dass es um Auferstehung und Leben geht. Der Heilige Geist wird hier dargestellt in seiner Buntheit, in seinen Farben und bringt Leben und Farbe sozusagen in unsere Welt. Das ist die Aufgabe des Geistes, uns nicht in unserer Grauheit, in unserem Kreisen uns selbst zu belasten, sondern uns Zukunft zu schenken. Der blühende Zweig, wie wir ihn zurzeit ja rundherum um uns erleben im Frühling, zeigt, Gott will uns neues Leben schenken, auch wenn alles ganz tot erscheint wie im Winter. Und manchmal erscheint uns selbst die Kirche oder die Gemeinde winterlich und tot, und auch unser eigenes Leben. Für uns ist verheißen, dass es Blüte und Leben gibt. Und nichts anderes, und jetzt kommen wir auf die Färbung des heutigen Tages, soll mit euch geschehen in dieser Stunde der Färbung. Der Geist Gottes soll euch geschenkt sein, zunächst als Gemeinschaft. Ich werde über die 25, die hier sind, den Geist Gottes herabrufen, indem ich meine Hände ausbreite, und werde euch die 7 Gaben des Geistes erbitten. Man könnte auch sagen, die 7 Farben des Lebens, die Gaben des Geistes sind. Ihr habt in der Vorbereitung sicher darüber gesprochen. Es sind Begriffe und Worte, die wir nicht jeden Tag im Mund führen. Die Gabe der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis, der Stärke, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Warum bringen diese Dinge Leben in uns und Farbe in unser Leben? Weil die Gabe der Weisheit bedeutet, dass wir Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden können. Wer allen Sachen nachläuft, die ihm angeboten werden, selber dabei, weil er alles will und letztlich nichts erreicht. Oder zu unterscheiden zwischen richtig und falsch. Es kann nicht alles gleich richtig sein. Es kann nicht einfach alles nebeneinander stehen bleiben, gleichgültig sozusagen, sondern es muss Maßstäbe geben, und Jesus zeigt uns in seiner Weise, wie wir leben sollen. Die Gabe der Einsicht. Einsehen heißt etwas einsehen, tiefer sehen, als was man nur oberflächlich erkennt. Natürlich kann man bis auf die Wandscheibe des Fernsehens, des Computers, des Handys schauen und erkennt ganz viel. Und dennoch hat man noch nicht die Zusammenhänge des Lebens entdeckt. Da, wo Menschen wirklich in Not sind oder wo Gott zu finden ist, in der Schöpfung, in unserem Leben, eine Einsicht zu gewinnen, was ist eigentlich der rote Faden unseres Lebens. Die Gabe des Rates, Rat annehmen und Rat geben, das heißt die Fähigkeiten und Gaben und Talente, die wir haben, einander zu teilen, denn keinem gab Gott alles und keinem gab er nichts. Das heißt, wir sind aufgerufen, miteinander nicht nur äußere Gaben zu teilen, sondern auch innere. Nur da kann Leben entstehen. Wer nur sich selber lebt, kann nicht leben. Die Gabe der Erkenntnis, den Verstand einzusetzen. Es gibt kein Leben, ohne wirklich Verstand und Erkenntnis einzusetzen. Wer sich nur von Lust und Laune treiben lässt oder nur den Schlagzeilen der Medien glaubt, der hat eigentlich noch nicht sich wirklich mit der Wirklichkeit auseinandergesetzt. Die Gabe der Stärke heißt, stark zu bleiben, auch wenn es schwierig wird, heißt niemals Gewalt anzuwenden oder irgendwie nur Ellenbogen zu zeigen, sondern so stark zu sein, dass man sogar auch Schwächen zeigen kann, zu zeigen, ich halte etwas durch, auch wenn es schwierig ist. Und trotz meiner Schwäche stehe ich zu mir und zu den anderen und zu Gott. Die Gabe der Frömmigkeit heißt nicht irgendwie mit einem frommen Augenaufschlag da zu leben, sondern mit verbunden zu bleiben im Alltag mit unserem Gott. Wie eine Freundschaft, die ist nicht zu erhalten, wenn wir nicht miteinander sprechen, im Gebet etwa, wenn wir nicht auf sein Wort hören und damit umgehen, wenn wir uns nicht zum Gottesdienst zusammenfinden immer wieder. Ein Verein, der nur einmal im Jahr zur Generalversammlung sich trifft, das hieße also eine Gemeinde nur zu Weihnachten oder Ostern, ist keine lebendige Gemeinde. Da ist man nicht dazwischen. Und das Letzte, die Gabe der Gottesfurcht, heißt eben nicht Angst zu haben vor Gott, sondern zu wissen, er ist der Größte, wir dürfen uns ihm anvertrauen, er kann mehr als wir und das Entscheidende tut er uns. Kann man natürlich sagen, wenn die Hände über euch ausbreiten und so von Weitem sozusagen euch die Gaben des Geistes erbitte, dass man sich als Einzelner noch sehr zurückziehen kann und noch gar nicht angefordert ist. Und deshalb kommt ihr nach vorn und ich lege jedem Einzelnen die Hand auf, dass du persönlich angesprochen bist bei deinem Namen, bei deinen Stärken und Schwächen und bei deinem Leben. Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Diese Handauflegung bedeutet so viel wie bei Lazarus: Komm heraus, löse dich aus deinen Bindungen, aus deiner Vergangenheit und geh nach vorn, indem du dich neu auf Jesus einlässt. Oder wie wir es eben in der Lesung von Paulus gehört haben: Entfache die Gnade wieder, die ich dir durch Handauflegung geschenkt habe. Dir ist nicht der Geist der Verzagtheit gegeben, der Resignation, der Grauheit, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist genau gemeint, wenn wir uns firmen lassen. Oder eben habe ich gesehen, der Chor heißt Be the Bee, sei dabei. Das ist genau das, was man über die Firmung schreiben könnte. Sei dabei, wo Menschen dich brauchen, wo die Gemeinde dich braucht, wo die Kirche dich braucht, wo die Welt dich braucht. Wenn ihr dann Amen sagt, dann wollen wir das noch gern hören können, weil das nämlich die Antwort ist, ja, das möchte ich noch. Ich bin der Bi. Und das ist das Wort, was wir mit dem Amen aussprechen. Und wenn ich dann sage, der Friede sei mit dir und ihr antwortet und mit deinem Geist, dann wissen wir, dass wir eine kleine Gemeinschaft bilden, nicht einfach allein einen stehen lassen, sondern hinter dir stehen die Paten, die den Rücken zu stärken, vor dir der Bischof und die Gemeinde rundherum, damit wir wissen, dass wir gemeinsam Kirche sind, dass wir vom Geist Gottes ganz persönlich gemeint sind, aber noch ganz zusammen auch Kirche bilden. Und deshalb möchte ich euch bitten und euch wünschen, dass ihr von diesem Geist zum Leben erwecken lasst, das nachhaltig ist, nicht nur heute so ein Netzlicht, sondern für den weiteren Lebensweg. Dann ist mir um eure persönliche Zukunft, die Zukunft der Gemeinde, unserer Kirche, ja auch unserer Welt nicht bange.